Herr Becker, Sie und Ihr Kanzleikollege haben ja nun Strafanzeige gegen Alexander Dobrindt erstattet und Sie beziehen sich dabei auf die Aussage von Dobrindt, es gebe in Deutschland eine sogenannte Anti-Abschiebeindustrie. Was werfen Sie Alexander Dobrindt da juristisch konkret vor?
Herr Dobrindt hat Anwälte, die Teil des Rechtsstaates sind, beschuldigt, das Recht zu nutzen, um die Verwaltungsgerichtsbarkeit zu blockieren. Er benennt Anwälte und Hilfsorganisationen von Flüchtlingen als Mitglieder einer Anti-Abschiebungsindustrie. Das erfüllt den Straftatbestand des § 187. Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet und verbreitet, welche denjenigen verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, macht sich der Verleumdung strafbar. Er wird bestraft wegen Verleumdung. Das erfüllt meines Erachtens den Tatbestand.
Sie vertreten nun als Anwalt Menschen, die ihr Recht wahrnehmen, gegen ablehnende Asylbescheide oder abgelehnte Asylbescheide zu klagen.
Ja.
Sie erklärten gerade, dass Herr Dobrindt darin eine sogenannte Sabotierung des Rechtsstaates und eine Gefährdung der Öffentlichkeit sieht. Was entgegnen Sie ihm da?
Ich nehme Rechte von Asylsuchenden wahr, indem ich gegen Ablehnungsbescheide des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Rechtsmittel einlege. Das ist die einzige Art und Weise, wie die sich ja um ihr Recht kämpfen können. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren. Unser Rechtsstaat stellt jedem diese Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Verfügung, indem man gegen negative Bescheide der Verwaltung Klagen dort einreichen kann. Und meine Erfolgsstatistik, die ich Ihnen offiziell führe, zeigt mir, dass viele Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge fehlerhaft sind. Denn ich sage mal, ungefähr 2/3 dieser Verfahren vor den Verwaltungsgerichten gewinne ich. Das heißt, das sind Verfahren, in denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Endeffekt fehlerhaft negativ entschieden hat. Wir haben jetzt die Diskussion, dass positive Bescheide des Bundesamtes wegen der Vorfälle bei der Außenstelle Bremen stichpunktweise überprüft werden sollen, ob sie richtig sind oder ob sie möglicherweise durch Korruption zustande gekommen sind. Die negativen Bescheide, die vom Bundesamt in weit größerer Anzahl herausgegangen und erlassen worden sind, überprüft keine, sondern die Betroffenen haben nur die Möglichkeit, beim Verwaltungsgericht Klage zu erheben. Und dieses Recht nehme ich für die Betroffenen in Anspruch.
Und wenn Sie da in Ihre Statistik schauen, was sind denn so die häufigsten Gründe, warum so eine abgelehnten Asylbescheide mit einer Klage anfechtbar sind und am Ende dann auch rauskommt eben, dass die nicht zulässig abgelehnt wurden?
Weil das Bundesamt hat ab 2015, aber auch schon zum Teil zuvor, mit großem Druck, das ist der Flüchtlingswelle in Anführungszeichen geschuldet gewesen, Entscheidungen, ich sage herausgehauen. Es kam auf der Führung des Bundesamts, der Leitung des Bundesamts, Statistik, die Zahlen waren von Bedeutung und nicht die Qualität. Darunter hat die Qualität massiv gelitten. Also ich kann mich erinnern, dass beispielsweise in Offenbach neu eingestellte Entscheider pro Tag 6 Personen anhören sollten. Und die haben dann bis 10 Uhr abends das teilweise gemacht. Und diese Anhörungen und infolge davon auch die darauf fußenden Bescheide sind äußerst mangelhaft gewesen.
Sie haben gerade schon das Jahr 2015 benannt. Da gab es ja den sogenannten Sommer der Migration und spätestens seitdem gibt es dann auch einen sehr polarisiert geführten Diskurs um Asyl und Einwanderung. Seitdem wurden Asylgesetze immer wieder verschärft, auch als Reaktion auf zunehmende Gewalt gegen Geflüchtete und ihre Unterkünfte und eine erstarkende Rechte. Nun stachelt eine Aussage wie die von Alexander Dobrindt nun diesen Diskurs weiter an und greift ganz klar eben auch Anwälte und Anwältinnen an, die sich ja fühlen, Asylrecht stark machen und Menschen, die abgelehnte Asylbescheide erhalten, juristisch unterstützen. Wie bedeutsam, glauben Sie, ist das, was Dobrindt da nun geäußert hat? Medial wurde es ja kontrovers diskutiert. Was glauben Sie, was so eine Aussage für einen Effekt und einen Einfluss hat in den Diskurs?
Also ich sehe das im Zusammenhang mit dem bayerischen Wahlkampf. Herr Dobrindt versucht, die Hoheit über die Stammtische zu erreichen mit solchen Bemerkungen und versucht, die AfD in Bayern rechts zu überholen. Und dabei kommen solche Angriffe gegen Menschen zustande, die Organe der Rechtspflege sind, wie Anwälte zum Beispiel. Und ich halte das für einen Angriff auf den Rechtsstaat an sich, wenn Teile des Rechtsstaats so diskreditiert werden.
Und nun bringt Dobrindt so eine Aussage auch in einer Zeit, wo ja ein weiterer aus Bayern kommender Minister, der nun Innenminister ist im Bund, nun Union weitere Gesetze schaffen möchte, um ja so eine Asylverfahren noch zu zentralisieren, und zwar genau an den Orten dann gleich, wo nämlich Geflüchtete sofort unterkommen sollen und da bleiben sollen, also die sogenannten Ankerzentren, die da Horst Seehofer bundesweit einführen möchte, wo am Ende es auch eine Kritik von Seiten etwa von Anwälten, Anwältinnen gibt, dass es da eigentlich eine juristische Betreuung der geflüchteten Menschen, die um Asyl dort kämpfen, gar nicht mehr richtig gegeben ist. Wie bewirten Sie denn nun sozusagen so eine Aussage von Dobrindt mit dem Vorhaben, diese Ankerzentren zusammenbringen und vor dem Hintergrund, was Sie auch erwähnt haben, eben der Debatte, die nun um Bremen und die Außenstelle des Bundesamtes für Migration dort geführt wird, dass überprüft werden soll, welche positiven Bescheide hätten angeblich nicht oder hätten nicht positiv ausfallen dürfen, aber über negative wird da nicht gesprochen.
Also diese Ankerzentren, die im Wahlkampf aufgekommen sind und leider auch Eingang gefunden haben in die Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD, sollen die Verfahren weiter beschleunigen und zentralisieren. Und bei dieser Art von Beschleunigung, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, sind diese massiven Fehler entstanden. Das heißt, wenn wir sie weiter beschleunigen wollen, nehmen wir dabei in Kauf, dass die Entscheidungen und die Verfahren mangelhaft sind und wiederum von Verwaltungsgerichten aufgehoben werden. Also man produziert geradezu Rechtsstreitigkeiten damit. Und auf der anderen Seite, diese Ankerzentren sollen installiert werden an Stellen weit von Großstädten entfernt, dort wo die Asylsuchenden eigentlich, was Flüchtlingsrecht angeht, keine Ansprechpartner in der Anwaltschaft haben. Dort befinden sich Anwälte nicht, keine Anwälte oder sehr wenig, die sich mit Asylrecht einigermaßen auskennen. Das heißt, diese Menschen, die in diesen Lagern dann dort sein werden, werden zunächst mal, was rechtliche Vertretung angeht, ziemlich rechtlos sein und massive Schwierigkeiten haben, den Weg zum Recht zu finden. Das heißt, ihre Klagen bei Verwaltungsgerichten anbringen zu können und dann eine adäquate Vertretung dort zu bekommen.
Das wird sozusagen durch so eine Ankerzentren immer schwieriger. Ja. Wie ist denn die gegenwärtige Situation? Wie sieht denn der Weg derzeit aus, wenn ein Asylbescheid eben abgelehnt wird und dann die betroffenen Menschen nun eine Klage anstreben? Mit welchen Schwierigkeiten ist das aktuell verbunden?
Also es ist im Moment ziemlich schwierig, einen vernünftigen Anwalt zu finden, weil wir alle massiv überlastet sind. Genauso wie das Bundesamt auch und die Gerichte auch. Bei den Gerichten sollen über 400.000 offene Verfahren bei sämtlichen Verwaltungsgerichten in Deutschland über 400.000 offene Verfahren sein. Das heißt, das ganze Verfahren laufen langsam. Das ist das, was Herr Dobrindt uns vorwirft, dass wir den Rechtsweg blockieren, sozusagen durch Masse. Aber im Moment findet man den Weg zu mir und zu anderen Kollegen ja irgendwann schon. Und man kann auch ein Betroffener kann auch beim Verwaltungsgericht persönlich vorsprechen und dort zu Protokoll der Geschäftsstelle, wie das heißt, eine Klage erheben und dann sich auf den Weg nach dem Anwalt machen und schauen, ob man einen Anwalt findet, der einem dann im Verfahren vertritt. Das Verfahren dauert ja eine geraume Zeit aktuell. Also im Moment funktioniert das einigermaßen, sage ich. Aber wenn diese Ankerzentren noch schneller arbeiten sollen und diese Ankerzentren weit von Großstädten entfernt sind, dann wird das sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt schon die Situation, dass in Manching und in Bamberg, da gibt es ja schon sowas Ähnliches wie diese Ankerzentren in Bayern, der Weg zum Recht massiv schwer ist und man den Betreuungsinstitutionen von Caritas und Ähnlichen den verboten hat, in diese Lager reinzugehen, um dort Verfahrensberatung zu machen. Das heißt, die müssen das vor den Lagern machen und man erschwert den Betroffenen den Weg zum Recht zu finden.
Wie ich gelesen habe, sind Sie ja schon seit mehr als 4 Jahrzehnten Anwalt im Asylrecht und haben damit auch genau jene Zeit mitbekommen, der in dieser Woche gedacht wird. Und zwar jährt sich in dieser Woche der Brandanschlag genau in Solingen zum 25. Mal. Und in diese Zeit fällt dann auch der sogenannte Asylkompromiss, als damals ja durch die Koalition eben das Asylrecht faktisch abgeschafft wurde. Wenn Sie das nun von damals, diese Zeit mit der heutigen Lage, in der ja auch Asylgesetze zunehmend verschärft werden als Reaktion auf eine Zunahme von rechter Gewalt und einer polarisierten Gesellschaft. Wie erfahren Sie denn ja vor diesem Hintergrund heute die Rechtslage und die gesellschaftliche Debatte um Asyl und Flucht?
Also vor 25 Jahren, als das Asylrecht als im Artikel 16 Grundgesetz faktisch abgeschafft worden ist, das hat sich nicht so schlimm entwickelt, wie wir uns das gedacht haben, weil man konnte zwar den Verfassungsartikel sehr massiv einschränken, man konnte aber nicht die Genfer Flüchtlingskonvention einschränken. Und die Genfer Flüchtlingskonvention, das ist das, was wir im Moment eigentlich anwenden, auch in unseren Gesetzen, die immer wieder verändert und verschärft worden sind. Aber der Kern der Genfer Flüchtlingskonvention ist nicht abschaffbar, weil das Bestandteil des Völkerrechts ist. Da ist weniger passiert, als wir uns damals gedacht haben. Die Lage war damals, was für Flüchtlinge, was ihre Erfolgsquoten bei Gerichten und beim Bundesamt angeht, schlechter als heute. Die Anerkennungsquoten waren damals sowohl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als auch bei den Gerichten wesentlich geringer, als wir sie heute haben. Heute haben wir eine Schutzquote von um die 45% von allen, für alle Asylsuchenden insgesamt. Das ist eine sehr hohe Zahl. So viel hatten wir schon lange nicht mehr. Und das liegt aber daran, dass die meisten Flüchtlinge aus den hochkonfliktbeladenen Krisensituationen wie Syrien, Eritrea, Somalia, Irak und Afghanistan kommen. Dort ist die Lage einfach so schlimm, dass auch die Anerkennungsquoten in Deutschland relativ im Vergleich zu früher hoch sind. Also wir hatten damals in Anführungszeichen genau eine ähnliche Überlastung wie heute mit ewig lang dauernden Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als auch bei den Gerichten. Die Diskussion war damals ähnlich aufgeladen wie heute, aber wir sind da relativ unbeschadet rausgekommen aus der damaligen Diskussion. Ob das heute so sein wird, da habe ich ziemliche Zweifel. Weil wenn wir versuchen, diese Ankerzentren zu installieren und den Rechtsweg noch weiter zu verkürzen, dann bleibt das Recht auf der Strecke und mit dem Recht auch die Gerechtigkeit.
Nun, um zu unserem Anlass des Gesprächs zurückzukehren, Sie haben nun Alexander Dobrindt angezeigt aufgrund seiner Aussage über eine angebliche Anti-Abschiebeindustrie und meinen, das erfüllt den Tatbestand der Verleumdung. Was erhoffen Sie sich von dieser Anzeige, wo sie dann hinführen wird?
Also, ich weiß wohl, dass Herr Dobrindt Immunität genießt und bin nicht so naiv, dass ich glaube, dass das ihn vor Gericht bringen wird. Ich weiß von mehreren Anzeigen. Ein Kollege aus Göttingen hat eine Anzeige erstattet, ähnlich, ich kenne sie nicht inhaltlich, aber wahrscheinlich ähnlich. Wegen der Immunität wird ihm im Zweifel nichts passieren, aber es sollte einmal ein Zeichen sein, dass man nicht einfach den Rechtsstaat, wie wir ihn haben und wie wir ihn auch brauchen, so ihn zur Beliebigkeit machen können und ihn beschädigen. Das geht nicht. Da ist eine rote Linie überschritten.